Der ist immer ein Zufall, dass der Metin und der Masel, die Blutsbrudis, in derselben Nacht einen Nachtdienst haben. Freut mich, freut mich. Du wirst wahrscheinlich den Nachtdienst besser hinbekommen als ich, because Nachteule und Frühaufsteher, aber I give my best, okay? Wenn ich irgendwann mal kurz am Abnippeln bin und Motivation brauche und du gerade eine freie Minute hast, call ich dich mal kurz, okay?
Keine Sorge, du wirst nicht abnippeln. Ich bin bei dir. Die ganze Nacht bin ich in Gedanken bei dir und du kannst mich jederzeit erreichen, solange ich nicht bei dem Patienten bin.
Die Blutsbrudis. Blutabnahme oder Selfie-Kamera? Chaos oder Ordnung? Frühaufsteher oder Nachteule? Wenn sich Gegensätze jemals angezogen haben, dann hier im Podcast mit euren großen Brudis. Marcel und Metin.
Metin, ich werde es niemals verstehen, wie du es so gut hinbekommst, so eine krasse Nachteule zu sein und ich einfach komplett das Gegenteil einfach bin, dass ich so der Inbegriff von einem Morgenmensch bin.
Ich bin einfach als Eule geboren, glaube ich, und ich weiß es nur noch nicht. Ich bin einfach im menschlichen Körper, aber ich bin eine Eule, glaub mir. Ich liebe Nachtdienste. Wie kann man Nachtdienste nicht lieben? Wie liegt's bei dir überhaupt?
Boah, also ich glaube, es war eine echt heavy Nacht. Ich glaube, ich habe insgesamt nur 2 Stunden geschlafen und ich komme ja eigentlich aus einer Landwache. Dementsprechend bin ich es eigentlich gewöhnt, ein bisschen entspannter zu haben, wenn Nachtdienste schon mal paar Stunden durchschlafen kann. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Nacht echt schlimm war und dass du es irgendwie besser durchstehen konntest als ich, weil du einfach mehr gewöhnt bist, diese Nachtdienste zu machen. Und für mich war das dann eine schlimme Nacht plus ungewohnt Nachtdienste zu haben.
Ja, guck mal, das Ding ist, dass ich halt mein ganzes Leben lang schon irgendwie gefühlt immer nur nachts wach bin und tagsüber halt am Schlafen bin. Weißt du ja, wenn du mich anrufst um 12 oder um 13 Uhr, dann schlafe ich meistens noch. Deswegen bin ich es einfach gewohnt. Das ist mein normaler Biorhythmus, glaube ich. Auch wenn es scheiße ist, weil wenn ich Termine habe, so um 10, 11, 12 Uhr wie jetzt gerade, dann denke ich mir so, nee, ich will eigentlich lieber im Bett liegen bleiben.
Ey, ich fand's so lustig heute, einfach so dieses, hey Blutsbrudi, also wenn du willst, ich kann dich gerne mitnehmen. Ich sehe so die Nachricht, Medin, 3:30.
Ja, ich war um 3:30 noch wach, tatsächlich.
Oh Mann, ey, naja, Gegensätze ziehen sich ja irgendwie an, dementsprechend haben wir auch hier eigentlich diesen Podcast. Medin, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn eigentlich und was genau machst du mit mir hier?
Ich bin der Metin.
Ich bin 13 Jahre alt.
Ich bin 27 Jahre alt, Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt und mittlerweile Content Creator, Autor und ja, ich habe jetzt einen Podcast mit dir anscheinend. Und wer bist du?
Ich wollte gerade sagen, diese Begeisterung in deiner Stimme mit dir anscheinend. Also für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marcel Wilhelm, ich bin 28 Jahre alt. Auch mit diesem ein Jahr mehr Lebenserfahrung als Metin kann ich vielleicht auch ein bisschen bessere Tipps geben und so. Ja, ansonsten bin ich Rettungssanitäter, bin seit ungefähr 6 Jahren im Rettungsdienst tätig, bin auch wie Metin Content Creator und Autor. Und warum wir beide hier sitzen, ist, weil wir eigentlich sehr unterschiedlich von unserer Art her sind, wie wir aufgewachsen sind, was unsere Orientierungen sind. Aber wir sind trotzdem irgendwie Blutsbrudis und sind füreinander da. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen gemeinsam einen Podcast machen. Und in der allerersten Folge wollen wir euch erzählen, warum wir es denn eigentlich alles an den Nagel hängen.
Ja, ganz kurz erstmal, Marcel, ne? Also wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und ich bin der erste Mensch gewesen, der in deinem Kofferraum war, wahrscheinlich. Und ich habe das auch noch nie gemacht, dass ich in einem Kofferraum lag. Also da hast du mich damals, also das muss ich euch mal kurz erzählen, Leute. Wir haben uns damals getroffen, um Videos zu drehen, beziehungsweise wir haben uns halt über Instagram oder so kennengelernt, ne? Und dann haben wir Videos zusammen gedreht und du meintest so, ja, ich hatte so eine Idee, komm, ich sperre dich einfach in meinen Kofferraum rein. Ich dann so, hä, erstmal wieso? Und dann war das ja dann, vielleicht schaut euch das Video einfach mal an.
Ich habe so Gaffertape und sowas gemacht, wo ich deine Hände zusammengebunden habe.
Ja, und mitten in Düsseldorf in der Innenstadt. Und die Leute dachten sich so, was ist los mit dem? Und wir auch, ich noch mit Pflegeklamotten und du mit deinem Rettungsdienst. Und dann dachte ich mir nur so, Alter, das kann dann nur uns beiden einfallen. Ohne Spaß, also es war voll lustig.
Ich fand's
und
voll
so,
cool,
das war so unsere Anfangszeit, ne? So haben wir uns kennengelernt.
Ich weiß gar nicht mehr, wer von wem in die DMs reingeslidet ist. Ich glaube, ich bei dir. Aber ich glaube, dass wir uns schon so gegenseitig gefolgt haben und schon so ein bisschen hin und her kommentiert haben. Und da war dann irgendwie so der Vibe, hey, hast du mal Lust, was gemeinsam irgendwie zu starten? Und da war, ja, und War ich das erste Mal alleine bei dir oder war ich mit Nadine schon
Weiß
bei dir?
Weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, ich war alleine da, oder?
Du hast mich, ich war bei einem Dreh von RTL.
Ja,
und
das
da hast
war's.
Du mich angerufen, weil ich mit, also der Aufnahmeleiter oder irgendjemand da hinter der Kamera, der ist ein Freund von dir gewesen.
Ja.
Und dann hast du gesehen, dass ich gerade drehe für RTL und dass er eventuell auch da sein könnte. Hast ihn angerufen, glaube ich. Und dann hat er mir den Hörer gegeben und meinte, guck mal, das ist der Marcel. Und so haben wir uns dann quasi kennengelernt.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
Also da haben wir dann erstmal persönlich gesprochen quasi.
Stimmt, wir haben uns ja dann, glaube ich, sogar noch mal kurz nach deinem Dreh da getroffen gehabt.
Genau.
Weil ich ja quasi damals für eine andere Serie tätig war. Bei dir war eine Überlegung, dass du noch woanders zum Beispiel hinkommst. Kann man eigentlich sagen, oder? Köln 5, 6, 7 war bei dir da die Überlegung.
Genau.
Und alles drum und dran. Und das hat mir Mädchen jetzt erst vor kurzem erzählt. Eigentlich meintest du irgendwie, dass du dich nicht mit mir treffen wolltest oder dass dir das erst unangenehm war oder irgendwie komisch war oder du keine Lust hattest?
Ich weiß gar nicht mehr genau. Es war einfach komisch in der Situation und ich wusste erstmal gar nicht, wer ist da am Telefon und du so, hey Mädchen, dies, das, tralala. Und ich so, wer ist das nochmal? Wer ist das? Achso, das ist dieser Rettungssanitäter. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was ich jetzt davon halten soll. Aber im Endeffekt fand ich es ganz sympathisch, weil ich bin halt nicht so. Ich kann nicht einfach so Leute ansprechen und sagen, ja, guck, ich finde dich lustig oder lass uns mal treffen, weil ich bin da immer so ein bisschen schüchtern. Und da bist du eher offener als ich, muss ich sagen.
Das finde ich halt bei dir auch wieder so krass oder dass wir so krass gegensätzlich irgendwie sind. Wenn man unsere beiden, ich nenne es mal Künstlerfiguren sozusagen, kennt, also Mädchen und Marcel, sage ich mal, da würde ich schon sagen, oder vor allem Schwester Rabiata, sehr outgoing Person. Aber ich würde sagen, in Wirklichkeit, ich hatte nie ein Problem, mit der Kamera durch die Innenstadt zu laufen, direkt zu jemandem hinzugehen, zu quatschen und so. Und da bist du echt wirklich so dieser Mensch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du da immer ein bisschen bedachter bist. Wenn du aber mal jemanden sozusagen in dein Herz reingelassen hast oder halt einfach gesagt hast, ey, das ist ein cooler Dude, eine coole Person, eine coole... cooler Mensch einfach, bist du glaube ich noch cooler und noch aufgedrehter als du sowieso schon in deinen Videos zum Beispiel bist und ich fand es auf jeden, es ist irgendwie so, ich lieb dich einfach voll krass von deiner Art her, du bist für mich einfach mein Blutsbrudi, du bist ein Mensch, wo ich dreimal einfach abgefuckt sein kann am Tag, weil irgendwas passiert oder wir so unterschiedlich sind, aber im nächsten Moment habe ich dich irgendwie so bei mir und denke mir so, ey, Rudi, wenn ich weiß, dass du bei mir bist, wird alles irgendwie gut und bei dir habe ich echt so das Gefühl, wir kennen uns mittlerweile seit 3 Jahren,
Vier
sogar schon.
Aha.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn eine Freundschaft irgendwie 3 oder 7 Jahre hält, dass sie für die Ewigkeit ist. Und bei dir bin ich mir echt sicher, dass egal, was bei uns noch passieren wird, egal, wie oft wir uns noch anzicken oder hier die Diva bei irgendjemandem rausgelassen wird, wir bleiben einfach Blutsbrudis.
Machst du mir gerade einen Heiratsantrag eigentlich?
Könnte man eigentlich so denken. Würdest du ja sagen?
Weiß ich noch nicht so genau. Also ganz ehrlich, wir beide, ne, boah. Du, der Frühaufsteher, ich am Schlafen, wir würden uns sowieso die ganze Zeit nicht sehen.
Wollte gerade sagen, ich noch mit meinen 24-Stunden-Diensten, dann bin ich manchmal komplett weg, du dann mit deinen 8 Nachtdiensten gefühlt hintereinander.
Du gehst schwierig. Du stehst um 7 Uhr auf, ich gehe um 7 Uhr schlafen gefühlt. Also das würde nichts werden. Tut mir leid, aber ich sag dann wahrscheinlich nein. Wir hängen jetzt alles an den Nagel, wir haben keinen Bock mehr. Ist viel zu viel vorgefallen, erzähl mal.
Ja, das ist schon sehr krass, muss man sagen, weil ich denke mal, wenn irgendwie Leute durch Zufall aus dem medizinischen Beruf kommen, die kriegen mit, dass der Beruf sehr, sehr viele schöne und sehr tolle Seiten hat, aber dass es auch wirklich sehr, sehr viele hässliche und schlechte Seiten wirklich an dem Beruf leider gibt. Und wenn man dann noch irgendwie dieses Los hat, dass man sich entschieden hat, hey, ich würde gerne Videos produzieren über meinen Berufsalltag, würde gerne die Leute humorvoll oder auch manchmal ernster durch meinen Berufsalltag mitnehmen, dass es auch manchmal Situationen gibt oder Leute gibt, die einem das, sage ich mal, nicht so krass gönnen oder man sehr krass auf Gegenwind zum Beispiel kommt. Und deswegen war es jetzt für Mietin und für mich jetzt nicht einfach, über diese ganzen Themen zu reden, weil es auch viele Themen waren, die wir eigentlich so noch nie so krass, sage ich mal, öffentlich thematisiert haben oder mal wirklich so viel Raum diesen Themen gerade gegeben haben. Aber wir dachten, hey, wenn wir schon alles an den Nagel hängen, dann müssen wir euch auch wenigstens sagen, warum denn und was die Gründe, sage ich mal, dafür waren. Und ich denke mal, eine Sache, die Metin und ich gleich erlebt haben, war dieser erste Moment, wenn man so die ersten Videos hochgeladen hat. Die haben dann so ein paar Aufrufe gemacht, war ich irgendwie gefreut, hat schon so ein positives Feedback bekommen von den Leuten, die in die Kommentare oder die DMs rein geslidet sind und dann so nach 2-3 Wochen kriegt man so das Geläster auf der eigenen Rettungswache mit oder zum Beispiel auf der eigenen Station.
Lästerschwestern, sage ich immer so dazu.
Ey.
Die Lästerschwestern, die sind überall.
Wie war das denn bei dir so? Wie schnell hat es bei dir, sage ich mal, die Runde gemacht?
Ja, es hat sehr schnell die Runde gemacht, weil ja mittlerweile ja viele TikTok besitzen und dann waren dann so ein paar Arbeitskolleginnen von mir, die dann eben so ein paar Videos gesehen haben. Anfangs war es ganz lustig, weil die meinten, ach, voll cool, ja, voll interessant und so, ne? Aber das hat sich ganz schnell innerhalb von ein paar Wochen eigentlich dazu entwickelt, dass die mich auf einmal gehasst haben. Also die haben sich so das Maul über mich zerrissen. Also wenn ich nicht dabei war natürlich, ne,
die haben es mir nie ins Gesicht gesagt. Die haben keinen Rückgrat, die können sowas nicht ins Gesicht machen.
Und so, ach ja, und das ist ja irgendwie auch albern und das ist ja irgendwie auch doof und das schämen wir uns ja voll. Und also ganz, ganz, ganz viele Geschichten sind da passiert, muss ich sagen. Also ich habe mich da eine Zeit lang wirklich sehr unwohl gefühlt. Wo ich das dann mitbekommen habe, war ich erstmal ein bisschen erschrocken, weil ich eigentlich dachte, ich mache was Gutes und ich habe ja auch Spaß dabei, das ist halt ein Hobby und mittlerweile macht ja jeder irgendwie TikTok und will irgendwie sowas nur machen. Und ich dachte eigentlich auch, mein Team wäre ein bisschen offener, was das angeht, aber war halt nicht so. Und da wurde ich teilweise wirklich, ja, hinterm Rücken beleidigt. Man hat gesagt, das ist alles Schwachsinn, ich würde mich zum Affen machen, auch mit der Perücke wegen Schwester Rabiata. Und was lustig war, Schwester Rabiata hat wohl das gespielt oder diese Charaktereigenschaft gehabt, die die Kollegen hatten, die gelästert haben. Und dann haben die auch gedacht, oder beziehungsweise, ich habe sie auch so ein bisschen provoziert, aber die haben halt schon die haben gemerkt, dass
sie
halt
gemeint sind.
Genau, dass die auch gemeint sind.
Ja.
Und da gab es dann halt immer so, dann gab es Beschwerden so, ja, warum machst du uns nach und was willst du mir damit sagen? Ich dann so, hä? Also wenn du das Gefühl hast, dass du angesprochen wirst, dann würde ich mir mal Gedanken machen.
Ey, das war mein erster Gedanke. Wenn du jetzt irgendwie etwas, also muss ja sagen, also erstmal vorab, so Schwester Rabiata und so ist einfach eine Kunstfigur erstmal, Punkt. Manchmal vielleicht leicht bösartige Person, wo man sagt, so toxisch in person, sage ich mal. Voll. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Person bin oder krass widerspiegel, dann würde ich mir auch eigentlich mal in die eigene Nase greifen, aber krass, wie fern von der Realität dann die Leute sind, dass sich darüber noch zum Beispiel beschweren. Was ich zum Beispiel bei mir mitbekommen habe, ich habe auch damals mal so ein bisschen mit YouTube angefangen und es waren auch so die ersten Videos. Ich habe dann quasi probiert, halt Content auf Instagram zu machen, aber auch immer wieder auf YouTube-Videos zu verweisen. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass ein Kollege, der ein bisschen älter war, der war so 41, war so der lustige Clown und sagt so, hey Marcel, wie geht's dir eigentlich damit, wenn du weißt, dass die ganzen Leute über dich lachen hinter deinen Rücken? Ich so, was meinst du? Ja, die gucken sich im Nachtdienst dann deine YouTube-Videos an und machen sich dann darüber lächerlich, wie du das comedy-mäßig machst, wie du das aussprichst, wie du bla 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 machst. Und das fand ich schon krass, krass verletzend, weil ich glaube an das Gute in den Menschen, ich glaube schon, dass er das so humorvoll gemeint hat, aber es war einfach eine voll harte irgendwie Tatsache.
Voll.
Ich finde es immer gut, wenn man irgendwie Kritik jemanden gibt und man probieren kann, über diese Kritik so reflektiert nachzudenken. Aber wenn es sowas ist, wo man einfach nur sagt, ey, ich finde scheiße, wo du scheiße bist, oder ich finde es mit der Perücke dumm oder mit deinem Humor dumm, das ist so, ja klar, theoretisch kannst du das gerne denken, wenn der Humor mit dir nicht matcht. Aber warum musst du das jemanden so krass sozusagen hinter dem Rücken irgendwie draufschmieren und sowas? Und bei mir auch eine krasse, krasse Geschichte. Als ich damals nach Köln gezogen bin, war schon so am Überlegen, ob ich meinen Arbeitgeber wechsle, weil ich wollte nach Köln gehen, ich hatte da ein paar Freunde sozusagen gefunden, wollte aber mal meinem alten Arbeitgeber bleiben, weil ich eigentlich eine sehr, sehr treue Person bin, was so Kollegen angeht, was so den Arbeitgeber angeht und sowas. Und dachte mir, hey, 50% Kraft, ich kann in Köln vielleicht jetzt leben, dann probiere ich irgendwie zwei Dienste hintereinander zu machen. Das sind dann quasi da meine Arbeitsstunden voll, danach hätte ich 5 Tage frei. Und vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, 4 Dienste zu machen, 10 Tage frei zu haben, 4 Dienste oder sowas zu machen.
Ja, cool.
Und dann auf einmal habe ich mitbekommen, dass es von einer Rettungswache, von meinem ehemaligen Arbeitgeber, krasses Beschwerden gab, bei unserem Chef quasi.
Mhm.
Weil die meinten, sowas ähnliches wie bei dir, hey, bei deiner einen Geschichte wissen wir, dass du Kollege XY meinst. Und wir finden es super schwach von dir, dass du eine Geschichte erzählst über Kollege XY und dass du damit Geld verdienst. Weil die irgendwie dachten, dass man schon irgendwie mit 300 Abonnenten auf YouTube schon irgendwie Geld verdienen würde oder sowas in der Richtung. Und du musst dir das so vorstellen, sag mal, wir sind wieder in der Grundschule. Ich war in der Klasse A. Habe mich mit meiner Klasse A richtig gut verstanden, musste aber ab und zu Kreide holen, zum Beispiel bei Klasse D. Und Klasse D hat mich dann irgendwann mal richtig gehasst und hat diese Beschwerde eingereicht. Dann hat Klasse D sich bei, sag ich mal, meinem Schulleiter beschwert und mein Schulleiter sagt, ey Marcel, weil die Klasse D sich bei dir beschwert hat, möchten wir, dass du aus Klasse A rausfliegst.
Also ich muss sagen, bei mir war das ja dann auch so, dass ich habe in der Klinik gearbeitet und die PDL meinte dann so, ich sollte mal bitte ins Büro kommen. Dann habe ich ein bisschen Angst bekommen. Dann dachte ich so, klar, scheiße, was ist jetzt los? Dann bin ich dahin und dann hieß es so, ja Mädchen, wir finden das cool, was du machst. Wir würden sowas gerne auch in der Klinik machen. So, hast du Lust, irgendwie das Gesicht zu werden? Hast du Lust, so ein bisschen mit Kollegen Videos zu drehen und so, um einfach so ein bisschen auf die Pflege aufmerksam zu machen und auf unsere Klinik? Ich dann so, ja, voll gerne, ne? Ich habe mich natürlich gefreut und habe dann versucht, das Ganze so ein bisschen zu planen und habe mir auch ganz viele Ideen überlegt. Ja, dann habe ich damit angefangen und habe dann erstmal so Listen ausgehangen, so, ja, wer möchte mitmachen und so, ne? Und auf meiner Station...
die Kollegen mit ins Boot holen, nicht genau. Dieses, hey, das ist eine Mädchenshow, sondern das sind wir sollen als Gruppe da agieren.
Genau, ich möchte, wir wollen Videos drehen für die Klinik, etc. Auf jeden Fall war das dann so, es hat sich auf meiner Station keiner eingetragen. auf anderen Stationen eben schon. Und dann habe ich auch angefangen, mit anderen Stationen schon Videos zu drehen.
Na klar.
Meine Station hat sich da übelst drüber abgefuckt. Ich habe das ja auch teilweise nach meinem Dienst gemacht und sowas, ne? Und dann haben wir auch auf der Station gedreht, wo ich arbeite zum Beispiel, ne? Und die haben sich da wirklich übelst abgefuckt darüber und haben sich dann auch beschwert und haben sich darüber lustig gemacht und sowas, ne? Und meine PDL meinte immer, lass sie reden, so. Wenn man mit etwas startet, was neu ist, dann stößt man immer erstmal auf so, nee, wollen wir nicht. So, ne? Weißt du, was ich meine? Und ja, so ging das halt weiter. Und dann war ich halt auch teilweise wirklich auf Station. Das war ja auch eine Intensivstation. Ich hatte irgendwie 2 Frühchen zu betreuen und bin auch eigentlich nur für die Frühchen zuständig. Mhm. Die sind sehr arbeitsintensiv. Man muss eigentlich die ganze Zeit dabei sein. Und dann hieß es aber irgendwann, ja, Mädchen, kannst du noch ein drittes Kind aufnehmen, was intubiert ist, was frisch operiert ist und so, ne? Und weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen, habe ich dann gesagt, ja, okay, kann ich machen. Eigentlich war das ein Fehler, weil ich hätte sagen sollen, nein, ich bin mit meinen Frühchen bedient und ich kann das nicht machen. Ne? Habe ich dann doch gemacht. Und dann war das halt einfach so, dass ich dann das Kind auf die Station bekommen habe, mit ganz vielen Perfusoren, Schläuchen, alles drum und dran. Werden viele aus der Pflege kennen, wenn man jetzt nicht im medizinischen Bereich arbeitet, kann man sich das nicht so vorstellen. Und ich habe aber auch Hilfe eingefordert, was man mir auch gesagt hat. Also man hat mir auch gesagt, du wirst Hilfe bekommen, ne, sowas. Ja, dann habe ich Hilfe eingefordert. Die kamen dann 2 Sekunden, 3 Sekunden, sind dann wieder abgehauen, haben mich damit alleine gelassen. Und hinter meinem Rücken hat eine Kollegin dann schon die PDL angerufen, die Stationsleitung, und meinte so, ja, Mädchen kann man irgendwie nicht hier auf Station lassen. Der kriegt das alles nicht hin, und haben mich richtig schlecht gemacht. Also so richtig krass hinter meinem Rücken. Und ich habe es dann irgendwie doch irgendwie alles hinbekommen. Irgendwie, ne, aber habe dann auch rückgemeldet. Das war einfach viel zu anstrengend. Und ich war einfach noch frisch examiniert. Ich war noch nicht mal 6 Monate auf der Station. Und das war einfach viel zu viel für mich. Und das habe ich aber auch gesagt. Ja, und dann habe ich das mitbekommen und dann war das mir auch zu viel. Ne? Ich hatte wirklich Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte Angst. Ich habe Fehler gemacht, die ich sonst nie gemacht hätte, weil ich so nervös war, Fehler zu machen, weil dann machst du erst recht Fehler. Und ich hatte wirklich Angst vor allem. Ich hatte Angst vor der ganzen Situation, habe geweint nach dem Dienst. Also es war wirklich schlimm für mich, weil ich auch dachte, so, was habe ich den Leuten getan? Ich habe mich so vorgeführt gefühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%. Übel. Ich finde es auch so krass, weil wir haben zwar so die Rolle, sage ich mal, so der kleinen Person des öffentlichen Lebens mittlerweile. Aber diese Probleme, die du jetzt gerade erzählt hast, waren ja bei deiner Anfangszeit. Und ich kenne echt viele Freunde, die auch in der Pflege arbeiten oder im Rettungsdienst, die über genau dieselben Probleme halt reden. Und man halt immer wieder halt bei denen einfach merkt, warum sie diesen Beruf, obwohl sie den so sehr lieben, eigentlich gerne in den Nagel hängen möchten, weil sie halt eben mit so vielen negativen Sachen irgendwie konfrontiert werden. Und das, was du gerade erzählt hast, hat auch richtig krass gewirkt, als hätten die so einen Plan oder sowas immer ausgeschmiedet.
Das war kein Plan, aber das war einfach Mobbing auf höchstem, also es ist eigentlich Mobbing, es ist halt Lästern, Mobbing, alles drum und dran, und das ist halt in der Pflege ganz, ganz, also das passiert ganz oft bei uns.
Aber hast du zum Beispiel, ich stelle mir schon seit Jahren die Frage, wie es sein kann, dass du einen Pflegeberuf hast oder eine Einsatzkraft, jetzt zum Beispiel hier Rettungsdienst, ich, wo du eigentlich, muss man schon sagen, viele Menschen hast, die sagen, ich mache diesen Beruf nicht, weil ich krass reich werden möchte, sondern ich mache den Beruf, weil ich da eine Berufung drin sehe, eine Leidenschaft, ich möchte Menschen helfen, Menschen retten. Also an sich denkt man ja eigentlich, das ist ein Mensch, dem man vertrauen kann, wo man viel von diesen Menschen halt hält. Aber ich verstehe nicht, warum diese Menschen manchmal so Menschen der Extreme sein können. Dieses, hey, ich würde, falls irgendwie mein Kollege an Krebs zum Beispiel erkrankt ist, innerhalb von einer Woche direkt eine riesengroße Aktion auf der Station oder auf der Rettungswache machen, damit man vielleicht einen Spender findet. Aber Gnade Gott, dieser eine Kollege hat irgendwie den gleichen Fehler gemacht, weil er sich zu viel zugemutet hat oder weil er nicht Nein sagen wollte. Mhm. Boah, innerhalb von 30 Sekunden weiß jeder auf der ganzen Station oder jeder auf der Rettungswache diesen kleinen Fehler, den du gemacht hast. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen so komisch, also nicht, dass die Menschen komisch sind, aber warum es so 2 Extreme in diesen Berufsgruppen zum Beispiel gibt.
Man könnte ja meinen, dass wenn man in so einen Beruf geht, dass man empathisch ist, dass man Menschen mag, dass man sozial kompetent ist.
Ich sag nochmal ja.
Ja, könnte man meinen, ehrlich, also in medizinischen, sozialen Berufen arbeiten die asozialsten Menschen teilweise.
Ja.
Also wenn du überlegst, was die mit mir abgezogen haben, und das machen die ja nicht nur mit mir, Social Media ist ja eine Sache, aber es gab auch ganz viele Kollegen, die frisch auf die Station gekommen sind, unerfahren sind, dann hat man richtig gezeigt, du bist noch unerfahren, du kannst noch nichts, und man hat so die richtig klein gemacht.
Reingedrückt.
Ja, so voll.
Du bist der Neue.
Voll, und das ist in der Pflege ganz großes Thema, oder wenn du irgendwie Fehler machst, sie lässt rein hinter deinem Rücken. Es ist eine Katastrophe. Es kotzt mich einfach nur mega an.
Und
es ist so, ja, es ist einfach wirklich so ein Grund, dass ich sage, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Nicht, weil die Bedingungen ja teilweise scheiße sind, sondern weil die Kollegen teilweise einfach eine Katastrophe sind. Ich komme mit ganz vielen Kollegen einfach nicht klar, weil ich dieses, also ich bin einfach viel zu empathisch, und ich habe einfach auch so dieses Bedürfnis, dass es schön auf Station ist, weißt du, dass man eine gute Atmosphäre hat.
Frieden, würde ich sagen, bei dir. Du bist sehr friedensbedürftig.
Genau, nicht friedensbedürftig, es gibt auch ein anderes Wort dafür. Harmoniebedürftig.
Bam!
Bam!
Harmoniebedürftig.
Harmoniebedürftig bin ich. Also das ohne, sehr, ohne Spaß. Muss man sagen, also ich liebe es auch manchmal, mich anzuzicken, also mit anderen so zu zicken und so. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen, ne?
Bist du manchmal Schwester Rabiata?
Ja, ich bin schon manchmal Schwester Rabiata, aber also, wenn man es verdient hat.
Du bist so eine Grizzly-Bär-Mama. Du würdest deine Babys würdest du immer verteidigen, weil seine Babys sind. Aber ey, wenn irgendwie ein anderer Bär deinen Babys zu nahe kommt oder ein Adler, holy moly, dann will man lieber nicht vor dir stehen.
Dann beiß ich.
Boah, ja, da kannst du schon richtig ist krass einfach sein. So. Wenn man Content produziert und irgendwann ein bisschen bekannter wird, gibt es ja manchmal auch Firmen, die den Benefit davon sehen möchten. Wie zum Beispiel, was du jetzt erwähnt hast, dass deine alte Klinik zu dir kam, hey, Meeting, kannst du Content für uns produzieren und mitmachen und wir machen dies und das und bla bla bla. Und ich finde, es ist so ein schmaler Grat mittlerweile, wenn man halt ein bisschen Content produziert. Es gibt entweder die Kollegen, die dich vielleicht hassen oder die Firmen oder halt Organisationen, die direkt sagen, hey, wir wollen dich gar nicht bei uns haben, weil du in deiner Freizeit neben deinem Beruf das und das zum Beispiel machst. Oder du hast halt Firmen, die dich direkt als Werbefigur ausschlachten möchten und möchten am liebsten, dass quasi überall XXL-Plakate mit deiner Hackfresse zum Beispiel gibt und man sagt, hey, Mädchen und Masel, neu in Klinik XY, kommt auch in diese Klinik als Patient, Pflegekraft oder Sanitäter. Und ich finde es halt sehr, sehr schwierig, eine gesunde goldene Mitte zu finden. So jemanden, der sagt, hey, wir akzeptieren, was du neben deinem Job machst. Wir akzeptieren aber auch dich als Arbeitskraft und merken, dass du eine gute Arbeitskraft bist. Wenn du mal was machst, also dir quasi Möglichkeiten schaffen, aber niemals was von dir einfordern. Mhm. Ich finde, das ist, sei es auch wenn man keinen Content produziert, in unserem Berufssparte super schwierig, so einen Arbeitgeber zu finden. Und Voll. Ich könnte noch wirklich stundenlang erzählen, wie viel negative Erfahrungen man manchmal gemacht hat. Es gibt auch positive Erfahrungen, gar keine Frage. Aber ich finde so die Anfangszeit oder wenn man so ein Hoch hat als Content Creator, hast du echt manchmal Leute, die dir echt viele Steine in den Weg legen.
Übelst. Also ich muss auch sagen, wir waren einer der ersten, die sowas gemacht haben, finde ich. Also ich jetzt auch aus der Pflege speziell. Und die Kliniken wollten damit erstmal gar nichts zu tun haben. Ich bin ja dann auch, weil ich dann gemobbt wurde und so, bin ich dann in die Zeitarbeit gegangen. Ja, das ist ja bei uns Pflegekräften gerade so voll der Trend, weil wir einfach ja bessere Schichten haben, wir können uns aussuchen, wie wir arbeiten, wir sind flexibler, wir arbeiten in verschiedenen Krankenhäusern und verdienen mehr Geld. Und dann habe ich natürlich, während ich Zeitarbeiter war, in verschiedenen Kliniken auch manchmal Videos gedreht, in meiner Pause. Und ich habe immer darauf geachtet, also bei mir war nie irgendwie Patientendaten sichtbar irgendwie zu sehen. Ich habe nie irgendwie was ausgeplaudert oder sowas. Ich habe da wirklich immer voll krass drauf geachtet.
Ich habe nie gecheckt, in welcher Klinik du warst. Ich habe nie deine Videos gesehen.
Und das Ding ist aber, es gab Kollegen, die das gesehen haben. Der ist auf unserer Station und macht da Videos und die das dann gepetzt haben. Ja. Und dann gab es Kliniken einfach, die gesagt haben, okay, wir wollen sowas nicht. Und haben mich dann auch nicht mehr gebucht zum Beispiel. Und die hatten halt alle davor Angst, dass ich ja mit meiner Reichweite eventuell ja auf Probleme, also die Probleme öffentlich machen könnte, also auch die Situation auf Station, ne? Weil es gibt manchmal wirklich Situationen in Krankenhäusern, wo du dir denkst, das ist null menschlich.
Ja.
Was ihr da macht, ist eine absolute Katastrophe und am liebsten würde ich jetzt gerade mein Handy rausholen und es wirklich posten. Aber das würde ich ja niemals machen. Ja, aber davor hatten die Angst. Weil würde ich sowas machen, glaub mir, ich hätte schon 3 Kliniken geschlossen. Ohne Spaß. Und nee, und das ist halt das Problem und davor haben die Kliniken Angst. Mittlerweile sind die aber ja so, dass die ja uns sogar schon anfragen. Also wir gehen in Kliniken als Influencer. Wir haben dann auch Gespräche mit den Azubis, machen auf den Beruf aufmerksam. Mittlerweile züchten Kliniken ja schon ihre eigenen Influencer ran, damit die quasi werben. Ja.
Eigene Kliniken, die Content Creator.
Die machen das jetzt schon so. Also, dass man Mitarbeiter fragt, habt ihr Bock auf Social Media und dann quasi die eigenen Influencer
ranzüchten. Doch, da habe ich auch schon mal ein paar Videos gesehen. Ja. Die waren immer cool, die haben immer sehr nice gewirkt.
Genau. Und das kommt jetzt mittlerweile, aber wir waren halt so die Ersten und wir haben ganz viel abbekommen, was jetzt die Neuen vielleicht nicht so abbekommen.
Aber es ist irgendwie schön. Ich würde schon sagen, dass, obwohl wir jetzt nicht super, super alt sind, sage ich mal, haben wir schon echt viel Lebenserfahrung sammeln können in den Mitte 20ern, wo wir, sage ich mal, sind, oder Ende 20er, wir werden alt. Und ich habe irgendwann mal damals herausgefunden, warum einer meiner letzten Arbeitgeber mich dann quasi so raushaben wollte. Die hatten anscheinend irgendwie ein halbes Jahr vorher über RTL irgendwie so eine durch Zufall Undercover-Doku, wo so ein Pflegeskandal in einem deren Pflegeheime aufgedeckt wurde, wo eine Pflegekraft echt nicht schöne Sachen gemacht hat mit den Patienten. Und da hatten die dann Angst, dass sozusagen, wenn ich ja dann auch größer bin, auch vielleicht so ein bisschen schwarze Sachen irgendwie mitbekomme bei denen, dass sie mich da rausschmeißen. Und ich finde, du merkst eine gute Hilfe. Hilfsorganisation oder eine gute Klinik, wenn die offen für dieses Social-Media-Thema sind, merkst du richtig, ey, wir machen eine geile Arbeit, wir möchten, dass die Arbeitnehmer sich bei uns wohlfühlen, wir möchten, dass sich Azubis bei uns wohlfühlen, hey, das können wir doch voll gerne nach draußen irgendwie halt präsentieren. Voll. Hey, Kacke, bei uns läuft so viel schlecht, wir müssen das machen, Dienste besetzen mit Kollegen, die eigentlich schon 80 Stunden am Stück gearbeitet haben, bla bla bla, ah nee, weg mit Social-Media und Kamera, nicht, dass da irgendwas aufgeflogen wird. So. Jetzt kommt noch eine der krassesten Sachen bei mir und danach, toi toi toi, hoffe ich, dass sich das Thema mit an den Nagel hängen ein bisschen erstmal bei mir beruhigt hat. Für diejenigen, die jetzt quasi nicht unbedingt wissen, was es ist oder Mädchen und mich vorher noch nicht kennengelernt haben, im Rettungsdienst gibt es zwei Ausbildungen. Es gibt einmal eine Qualifikation zum Rettungssanitäter, die Qualifikation geht 3 bis 4 Monate und dann gibt es eine vollwertige Ausbildung zum Notfallsanitäter, also Rettungssanitäter und Notfallsanitäter und der Notfallsanitäter geht 3 Jahre. Und ich wollte mir so einen kleinen Berufswunsch erfüllen und wollte gerne irgendwann mal auf dem Rettungshubschrauber draufgehen. Ja. Das habe ich aber mit meiner Qualifikation mit dem Rettungssanitäter nicht geschafft, deswegen die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und die habe ich dann sehr lange überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Und meine damaligen Chefs haben mir dann echt Mut zugesprochen. Ey, mach das. Und vor allem meine Chefin damals, die war eine super goldige Person, die war auch in unserem Alter, die war so richtig so modern, so richtig so, hey, wir wollen quasi den Rettungsdienst bei uns in der Großstadt ein bisschen irgendwie vor Vordermann bringen. Dann habe ich noch viel überlegen, ja gesagt. Dann war ich quasi schon auf dieser Schule und habe schon mitbekommen, boah, hier wird nicht mit Liebe und Freude unterrichtet, hier wird wirklich mit Angst und Druck unterrichtet, dass man sagt, ey, mit Angst und Druck kannst du vielleicht mehr lernen oder mehr Wissen in dich reinfressen, als wir sind hier eine liebevolle Familie oder bringen dir die Liebe zum Beruf bei. Da habe ich schon am ersten Tag meines quasi Schule mit meinem damaligen Schulleiter reden müssen und da sind schon echt so Sachen gefallen, wo ich mir gedacht habe, ey, ich merke, dass ich mich krass auf den Kicker habe. Jeder wusste, dass ich Social Media mache. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon irgendwie auf TikTok 300.000 Abonnenten, auf Instagram 150.000 oder sowas in der Richtung. Ich glaube, es war auch ein krasses Gesprächsthema da. Okay. Als ich quasi öffentlich gemacht habe, dass ich quasi meine Ausbildung mache, das war so 3-4 Wochen vor Ausbildungsstart, habe ich DMs bekommen von ehemaligen Schülern sogar. Und Digga, die haben mir schon Sachen erzählt, was da abgegangen ist, was wie oft Schüler geweint haben. Auf jeden Fall habe ich da schon krasse Sachen mitbekommen und dachte mir, hey, ich kläre das irgendwie. Dann habe ich noch so ein kleines Beispiel. Ich musste auf so ein Event nach München fahren und es war quasi in meinem Schulblock. Und es war aber halt nachmittags. Das heißt, ich bin zur Schule gegangen, bin mit dem ICE nach München gefahren, war auf dem Münchner Oktoberfest, habe da auch wirklich keinen Alkohol getrunken. Ich glaube, irgendwie ein kleines Maß oder so. Es ging mehr um dieses Businessmäßige. Ja. Bin danach abends in den Nachtzug gegangen nach Frankfurt, konnte im Nachtzug halt schlafen und bin dann zur Schule gegangen. Und das wurde mir dann negativ nachgerufen, dass ich sozusagen halt meine Ruhe Zeit nicht eingehalten habe, dass ich eine Verwarnung bekommen, beziehungsweise die Schule sich bei meinem Arbeitgeber beschwert. Parallel war irgendwo bei uns in der Stadt in Frankfurt irgendein großes Konzert, wo ganz viele von meiner Hilfsorganisation, die in der Ausbildung waren, auch ehrenamtlich bis 2 Uhr, 3 Uhr dort geholfen haben und am nächsten Tag um 8 Uhr oder 9 Uhr in der Schule waren. Das war kein Problem für die Schule. Man hat ja geholfen für die eigene Hilfsorganisation. Nur der Marcel war dann quasi der Dulli. Auf jeden Fall, wo es dann zum Platzen gekommen ist, ich habe einen Spendenlauf ins Leben gerufen, der heißt Krebs kennt keine Kilometer. Da habe ich 3 oder 4 Spendenläufe gemacht für krebskranke und benachteiligte Kinder, wo ich halt Spendengelder gesammelt habe für den guten Zweck und das dann halt quasi weitergespendet habe an Organisationen, die sich halt für solche Kinder halt einsetzen. Und bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich mit meinen Chefs, mit meiner Chefin und meinem Chef geredet, hey, ich würde gerne die Ausbildung machen, aber im Dezember würde ich gerne einen Spendenlauf machen, Krebs kennt keine Kilometer. Ja, kriegt man irgendwie alles hin. Als ich mit meiner Schule schon geredet habe, hieß es, wir tragen dir das nicht als entschuldigte Fehlzeit ein, ist ja dann unentschuldigt und Fehlzeit ist Fehlzeit. Ich so, ja, aber ich darf ja, keine Ahnung, 10%-Regel, ich sag mal, ich darf ja 25 Tage fehlen, das wären 10 Tage, ist doch in Ordnung. Fehlzeit ist Fehlzeit. Okay, hab E-Mails geschrieben, hab meinen Arbeitgeber Bescheid gegeben, dieses, hey, ich wollte eigentlich sogar 2 Wochen früher aus der Schule rausgehen, also quasi vor den Winterferien, hab alles verschoben, dass ich nur eine Woche, also 5 Schultage, nicht in der Schule bin und dafür sogar meinen Weihnachten skippe. Also ich wäre über Weihnachten gelaufen, krass, um quasi meine Pflichten als Schüler sozusagen wahrzunehmen oder so gut es geht wahrzunehmen, aber auch halt diesen Spendenlauf zu machen. Dann bin ich losgelaufen, habe auch schon ein paar tausend Euro für meine Organisation gesammelt, lief alles gut. Und dann kurz vor Weihnachten kriege ich von einem neuen Chef einen Anruf, weil meine alte Chefin leider 2-3 Wochen vorher gegangen ist, weil sie Medizin eben studiert hat. Hey Marcel, unser alter Schulleiter oder dein Schulleiter ist bei uns gemeldet, der hat ganz, ganz negativ über dich geredet, wir müssen dir deine Probezeit kündigen.
Und da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ja. Du hast diesen Spendenlauf gemacht, um krebskranken Kindern zu helfen. Du hast Tausende von Euro schon gesammelt und hast währenddessen die 1.000 Euro auch schon gesammelt. Ja. Und du machst etwas ganz, ganz, ganz Tolles, Soziales, wirklich, also was ganz krass, also ich fand das so schön einfach. Und dann, wie unmenschlich ist es, dich währenddessen anzurufen und dir sowas zu sagen, erstmal das, finde ich. oder?
Also ich finde, die Leute, die mich schon länger verfolgen, ey, die haben in meinen Stories gesehen, wie ich den Tränen nah war, wie ich schockiert war. Ich war immer noch am Laufen. Ich war am Höhepunkt meines Spendenlaufs in dem Moment. Ich war kurz davor, meinen Heimatort zu erreichen. Ich bin mit anderen Leuten mitgelaufen. Es waren so 30, 40 Follower, die mich die letzten Kilometer noch mitbegleitet haben. Auf jeden Fall, ich fand das sehr gottlos.
Für die war schon klar, Marcel muss hier weg. Obwohl du dir so viel Mühe gegeben hast.
Es hat für mich so gewirkt. Als hätten die mich auf den Kicker gehabt und dass sie gesagt haben, ey, mach einen Fehler, wo wir dir irgendwie ans Bein pissen können, wir pissen dir ans Bein. Aber ich sag's dir ehrlich, Metin, mich hat das emotional so zerstört. Ich habe nach meinem Spendenlauf nur noch geweint, ich konnte nicht mehr, weil ich wollte diesen Ruf ausüben. Ich habe mir so den Arsch aufgerissen, ja, diese drei Monate, dass ich halt diese beiden Welten halt kombinieren kann. Dieses, ich bin zwar vielleicht eine kleine Person des öffentlichen Lebens, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, ich bin in einer Fernsehserie tätig, aber es ist egal. Ich möchte nicht als Marcel betrachtet werden in meiner Schule, ich möchte als Marcel Wilhelm betrachtet werden, der gerne Notfallsanitäter werden möchte. Ja. Und ich habe mir so den Arsch aufgerissen und so auseinandergenommen zu werden, finde ich kacke. Und ich sag's dir, das war bisher mein allergrößter Moment, wo ich überlegt habe, meinen Job an den Nagel zu hängen, wo ich gesagt habe, warum gebe ich mir eigentlich den Scheiß? Man kriegt zwar irgendwie 100 Nachrichten pro Woche, dass junge Leute sagen, ey, wegen Mädchen und Marcel fange ich in der Pflege an oder gehen in den Rettungsdienst und ihr seid so eine Inspiration für mich und du kriegst eigentlich so viel Liebe mit, weil die Leute merken, das, was wir machen, das ist ehrlich. Wir verstellen uns nicht. Wir probieren nicht irgendwie die perfekte Person zu sein oder haben irgendwie ein riesengroßes Team hinter uns, wie bei Politikern, die sagen, ey, ihr dürft nur das und das sagen. Wir sind wir. Ja. Mit allen Kanten und Macken. Und das probieren wir den Leuten wiederzugeben. Und das kommt bei der jungen Generation gut an. Aber wenn du halt eine Person hast, die leider Gottes in einer Machtposition
das ist. Das ist das Thema.
Die kann ich komplett auseinandernehmen und du bist da wirklich hilflos eigentlich.
Also ich arbeite in der Zeitarbeit und bin dann in verschiedenen Kliniken und arbeite dann ja auch da immer wieder auf neuen Stationen. Das ist für mich halt auch immer sehr schön zu sehen, dass ich halt in jeder Klinik erkannt werde. Also es ist wirklich sehr schön, aber es ist auch schwierig. Also man denkt sich ja immer so, ach voll cool, Influencer, du bist Krankenpfleger, alle finden dich toll irgendwie. Aber es ist ja auch so, dass sich viele auch eben nicht toll finden. Und ich habe immer so die Sorge oder ich habe auch immer die Angst, wenn ich arbeiten bin, dass wenn mich da so viele kennen, wenn ich einen Fehler mache, dass sich das sehr schnell rumspricht. Wegen den Lästereien halt einfach auch und weil das einfach so ist. Und ich habe da wirklich immer so ein bisschen Angst und bin ein bisschen unsicher und versuche immer alles so gut wie möglich zu machen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass ich mich freue, wenn ich auf eine Station komme, wenn mich da einfach mal niemand kennt. Wenn das einfach so ältere Schwestern sind, die keine Ahnung haben, wer ich bin und dann ich einfach ganz genau meinen Job machen kann und dann nach Hause gehen kann.
Und ich einfach als Mensch Mädchen kennenlernen oder als einfach Krankenpfleger?
Ja, Krankenpfleger.
Als Krankenpfleger.
Gesundheits- und Krankenpfleger.
Ja, dass sie dich einfach als Gesundheits- und Krankenpfleger ansehen wie jeden anderen.
Ja.
Und eine Sache auch, Mädchen brennt für seinen Beruf. Metin liebt seinen Beruf. Also ich glaube mir, wir haben so oft schon wirklich abends, wenn wir allein irgendwo privat sitzen, mal freundschaftlich feiern sind oder so, da redet man auch mal so ein bisschen privat und wirklich, man merkt einfach, wie viel Herzblut du bei dieser Sache einfach bist.
Also ich liebe meinen Job, aber ich kotze halt auch sehr oft drüber ab mich aus. Muss ich sagen.
Aber
also vieles fuckt mich halt einfach ab, weil die Zustände sind einfach nicht schön. Da brauchen wir
nicht gut reden. Aber du fuckst dich um die Zustände ab.
Genau.
Aber nicht über meinen Job um die kleinen an sich. Kinder, die du helfen kannst. Nicht über das Medizinische, was du lernen kannst. Oder dass du auch mit deinem medizinischen Wissen Freunden und sowas zum Beispiel helfen kannst.
Ja.
Und meine persönliche Meinung ist, jeder, der irgendwie anfangen möchte mit Content produzieren, muss sich halt echt erstmal bewusst sein, der wird echt viel Gegenwind erstmal kommen. Aber wenn du es geschafft hast, deine Segel leicht umzusetzen, dass aus einem Gegenwind plötzlich Rückenwind zum Beispiel wird, kannst du echt schön vorankommen. Du hast zwar immer diesen Druck, dass mehr Augen auf deine Arbeit liegen als bei anderen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, und damit meinen wir jetzt auch nicht Mädchen und Milch, wir meinen einfach mal eine andere Person, wir nennen ihn jetzt mal Konstantin. Wenn jetzt Konstantin einfach ein normaler Gesundheits- und Krankenpfleger ist oder ein normaler Rettungssanitäter ist, bei sehr vielen Berufen kommst du mit 70% deiner Arbeitsleistung oder 75% schon gut über die Runden.
Ja.
So nach dem Motto, da bist du halt nicht besonders höflich, nicht besonders freundlich, nicht besonders schnell, aber deine Arbeit läuft. Wir können niemals die 75% haben. Wir müssen immer probieren, bei 100% zu sein, weil wir eben diese Augen haben, die bei uns sind. Weil man eben sagt, hey, ein Fehler, also Fehler klingt immer so hart. Zum Beispiel ein Fehler könnte schon sein, dass du, weil die beim Rettungsdienst ja zum Beispiel die Straße schlecht durchleuchtet, keine Hausnummer zu sehen, du fährst zwei Häuser weiter weg vom Unfallort, weil du die Hausnummer nicht gesehen hast, hast bei den anderen Häusern gesehen, ach, das ist die 17, ich muss aber eigentlich zu, keine Ahnung, die 13, okay, ich fahre rückwärts, 15, 13, ah, da ist die 13. Offiziell warst du ja dadurch 30 Sekunden zu spät beim Einsatzort. Andere sagen, ja, keep cool, du warst doch sowieso da und konntest dem Patienten helfen. Andere sagen, du hast einen Fehler gemacht, du hast zu lange gebraucht.
Das sind ja wieder so Sachen, ne?
Genau, so klein viel. Und da nehmen wir uns viel mehr zum Beispiel zu Herzen als andere.
Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal vergesse, den Notfallwagen zu kontrollieren, dann wird sich darüber direkt abgefuckt. Der Metin, der hat den Notfallwagen nicht kontrolliert.
Hat er 10 Kompressen statt 9 gehabt. Oh mein Gott, wie schlimm.
Das ist halt immer so eine Sache. Also ich denke mir immer so, manchmal kann man es halt auch übertreiben. Ich mache einfach meinen Job, weißt du. Das Wichtigste ist für mich, dass die Patienten gut versorgt sind, ja, zufrieden sind.
Das ist immer das Wichtigste.
Und dass die zufrieden mit meiner Arbeit sind. Und dass meine Patienten niemals gefährdet sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal vergesse, den Kollegen Kaffee zu kochen oder mal vergesse, hier den Tisch davor sauber zu machen und desinfizieren, dann machen die sich ja so einen Kopf, ne? Dann sind die ja so abgefuckt deswegen. Dann denke ich mir so, ja, aber hast du gesehen, was ich die ganze Zeit da in den Patientenzimmern gemacht habe? Meine Patienten sind alle versorgt, sind alle zufrieden und das ist das Wichtigste. Ich komme nicht zur Arbeit wegen euch, sondern ich komme zur Arbeit wegen meinen Patienten. Also, hängen wir unseren Beruf jetzt an den Nagel oder bleiben wir weiter in dem Job?
Ich würde sagen, obwohl wir sehr viel Scheiße miterlebt haben, sind wir beide jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren sehr, sehr glücklich bei unseren Arbeitgebern und wie es funktioniert und wie wir als Mensch und Person des öffentlichen Lebens dort wahrgenommen werden. Ich würde von mir behaupten, nein, wir hängen es nicht an den Nagel, dass wir wieder voll die Liebe entdeckt haben und einfach unsere Berufung ausüben können, wie wir das gerne möchten. Wie siehst du es?
Ich sehe es auch so. Ich möchte auf jeden Fall weiter in dem Job bleiben, in meinem Beruf bleiben. Ich habe es ja nicht umsonst gelernt. Ich liebe meinen Job. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Momente, wo ich mir denke, okay, jetzt reicht's mir, ich kündige, aber die Momente überwiegen jetzt nicht. Und es gibt wirklich auch sehr, sehr viele schöne Momente, wenn Patienten zufrieden sind oder wenn ich einfach auch dieses Feedback von meiner Community bekomme. Und ja, deshalb bleiben wir auf jeden Fall, also ich werde weiter in meinem Job bleiben.
Ich natürlich auch. Und jetzt, ihr habt hier mitbekommen, wir sind fast am Ende unserer allerersten Podcast-Aufnahme und wir haben euch jetzt quasi all die Gründe genannt, warum wir eigentlich sehr gerne unseren Beruf vielleicht an den Nagel gehangen hätten, was wir aber nicht getan haben. Und unser Podcast heißt ja Blutsbrudis. Das heißt, wir möchten auch für euch Brudis zum Beispiel sein.
Die
das
großen heißt, Brudis!
Die immer für euch da sind.
Oh mein Gott!
Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, stellt sie uns sehr, sehr gerne. Wir möchten gerne so eine Rubrik haben, und zwar Brudi-Fragen. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast gerade gehört habt und zum Beispiel Metin oder mir auf Social Media folgt, stellt uns einfach gerne eine Frage mit dem Hashtag Brudi-Frage, dann würden wir die auf jeden Fall aufnehmen. Und dieser Podcast wird sehr, sehr stark einfach Metin und mich auch als Menschen zum Beispiel widerspiegeln. Das heißt, klar, wir werden immer mal wieder Anekdoten aus unserem Berufsalltag machen.
Anekdoten?
Sagt man das nicht so?
Anekdoten?
Das, was Mädchen auf jeden Fall gesagt hat.
Anekdoten. Nee, Anekdoten, oder?
Anekdoten. Erzählungen aus unserem Privatleben, Meinungen, die wir zum Beispiel vertreten haben. Also in diesem Podcast wird es nicht nur um unseren Beruf, sage ich mal, gehen, sondern sehr, sehr viel unter...
Auch um uns.
Quasi die Menschen unter der Uniform, sage ich mal.
Die Menschen hinter der Kleidung.
Die Menschen hinter der Uniform. Kleidung ist egal.
Was auch immer.
Auf jeden Fall, ja. Metin, möchtest du mir die erste Frage stellen oder soll ich dir die erste Brudi-Frage stellen?
Brudi, ich bin dir ganz ehrlich, du hast die Frage halt schon beantwortet, jetzt habe ich keine andere. Deswegen fang du erstmal an. Die allererste Brudi-Frage.
Oh mein Gott.
Hey Brudi. Wenn du heute nochmal einen neuen Beruf auswählen müsstest und dieser Beruf dürfte nichts mit Medien oder mit Medizin zu tun haben, was wäre dieser Beruf?
Scheiße. Das Ding ist, dass ich wollte immer Schauspieler werden, deswegen hätte ich jetzt, aber das hat ja was mit Medien zu tun, ja. Ne? Warte mal.
Was sind deine Stärken und Schwächen?
Nee, weißt du was, manchmal habe ich wirklich keinen Bock auf Menschen, das ist einfach so. Mhm. Und deswegen würde ich vielleicht einfach so einen Job machen, wo man einfach so an der Maschine irgendwie sitzt und einfach stupide irgendwie arbeitet.
8 Stunden monotone, ja, Presse drückt.
So. Und dann einfach so, weißt du, du musst nicht reden, du hast keine Menschen um dich herum, so wirklich viele, die lassen dich alle in Ruhe und dann, ja. Also manchmal hätte ich schon Bock drauf, so einen Job. Komm, ganz ehrlich. Manchmal will ich einfach so einen Job haben, wo ich mir einfach so denke, ey, ich arbeite jetzt meine 8 Stunden, keiner labert mich irgendwie an. Ich muss nicht irgendwie sozial kompetent sein und lächeln. Ich kann auch schlecht gelaunt sein und dann gehe ich nach Hause und alles ist schön.
2 Sachen fallen mir da direkt ein. Erstmal A, ein bisschen Schwester Rabiata ist einfach in dir.
Ja,
ein bisschen. Und
schon.
B, man merkt echt einfach, dass wir Blutsbrudis sind und dass wir so unterschiedlich sind. Bei mir wäre es irgendwas, wo ich mit Menschen trotzdem arbeiten würde. Ich würde eigentlich so Immobilienmakler voll geil finden. Damals.
Mit ich Leuten wollte früher reden, auch Immobilienmakler werden.
Ja, warum hast du es nicht gesagt, Brudi?
Ja, das war cool. Ey,
okay. Aber da merkt man wieder, ich will einen Job haben, wo du mit Menschen redest, mit denen machst, interagierst, denen was zeigst, vielleicht eine coole Wohnung vermittelst und du willst halt einfach deine Ruhe haben, was ich voll in Ordnung finde.
Also heißt das, du hast nie einen Tag, wo du keinen Bock auf Menschen hast, oder was?
Boah, sehr, sehr selten. Ich muss wirklich sagen, meine Social Battery ist Maximum High. Selbst wenn ich irgendwie mit ganz vielen Menschen geredet habe. Ich würde mal behaupten...
Ja, du bist auch nicht...
Ne, ey, wirklich, in den letzten 5 Jahren gab es, wenn es hochkommt, 3 oder 4 Tage, dass ich mal gesagt habe, ich habe keinen Bock auf andere Menschen, ich möchte Menschen nicht sehen.
Okay.
Ich mag das eigentlich sehr, so nee, also zu reden, zu quatschen, mit Leuten zu sein.
Ja, das merken wir.
Aber vielleicht kommt das Thema bei irgendeiner anderen Podcast-Folge nochmal dran. Deswegen, ja?
Willst du jetzt abmoderieren oder was?
Achso, ich dachte so. Mädchen möchte nochmal abmoderieren. Mädchen möchte auch sagen, dass wir uns voll freuen würden, wenn ihr diesen Podcast ein paar Sterne
gibt. Nein, das will aber, ich jetzt sagen.
Aber das sagt jetzt Mädchen.
Also, warte ganz kurz. Ich will noch sagen, ich habe es doch anders überlegt. Ich würde gerne was mit Tieren machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, weil ich liebe ja Tiere. Und ja, genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr lasst eine schöne Bewertung da. Mindestens 5 Sterne, weil unter 5 Sterne bin ich sauer. Siehst du das auch so?
Ich sehe gerade schon die Schwester Rabiata in dir, deswegen.
Also wenn ihr keine 5 Sterne gebt, dann bin ich sauer. Dann kommt zu mir nicht in die Notaufnahme. Ich bin dann nicht eure Pflegekraft. Sag ich euch, wie es ist.
Zitat und, Schwester Rabiata.
Ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, eine ganz süße Liebe. Und schreibt uns bitte bei Insta und schickt uns Fragen. Wir würden uns wirklich mega freuen, wenn wir sie beantworten könnten, dürfen. Ja, und ich lasse Marcel trotzdem jetzt noch den letzten Satz, weil der guckt mich gerade so traurig an.
Traurig.
Ja, rede.
Ja, ich würde sagen, das war Mädchen und Masel, eure Blutsbrudis mit ihrer ersten Podcast-Folge.
Ich freue mich voll.